Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Strippenzieher und Tarifdschungel. Das ist der Podcast von Teltarif.de
mit dem Michael Fuhr im Studio. Hallo.
Und mit Markus Weidner. Hallo, Michael.
Ja, es geht heute leider um ein etwas trauriges Thema. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wann dieser Podcast erscheint, aber wir sind jetzt ja mittendrin in einer kriegerischen Auseinandersetzung, die vor einiger Zeit noch wirklich keiner für möglich gehalten hat, der Angriff auf die Ukraine. Und warum wir dazu jetzt einen Podcast machen und den Dreh auch finden zu Themen wie Telekommunikation, Rundfunk, Internet und so weiter, ja, das ist die Tatsache. Man muss jetzt mal schauen, was jetzt gerade in diesem Krieg passiert, was von russischer Seite passiert, was aber teilweise auch in der EU passiert ist. Es ist jetzt einfach so, seit es diesen Krieg gibt, haben wir tatsächlich, kann man so ganz einfach sagen, klassische Zensur, und zwar von beiden Seiten.
Das ist richtig.
Das heißt, wir fangen mal an auf der Seite der EU, sogar hier in Deutschland. Wir haben auch schon darüber berichtet, Zattoo beispielsweise hat sämtliche russische oder fast alle russischen Programme aus seinem Portfolio erstmal rausgenommen, wollte die Situation erstmal prüfen, also auch Unterhaltungskanäle, also etwas, was jetzt gar nicht unbedingt mit Propaganda aus Russland zu tun hat. Natürlich dann auch Russia Today, RT, ist natürlich dann auch weg, ist ja sogar komplett untersagt worden in der EU. Und aber wie gesagt, auch andere Plattformen haben sich wirklich von allem getrennt, was jetzt im Moment irgendwie in irgendeiner Form russisch klingt. Umgekehrt natürlich, in Russland sind sämtliche Auslandssender abgeschaltet worden, internetbasiert oder auch über Satellit. Beispielsweise halt die Deutsche Welle auch, Voice of America, BBC und so weiter und so fort. Ja, jetzt ist das ja so. Wir sind ja beide noch im Kalten Krieg aufgewachsen. Und wir sind aufgewachsen zu einer Zeit, als es noch eine Rundfunkinfrastruktur gab, die mit den AM-Bereichen, auch mit den AM-Bereichen gelebt hat. Also unter anderem der doch recht leistungsstarken Langwelle, mit der reichweitenstarke Kurzwelle natürlich, mit der Mittelwelle, die zumindest mal in den Abend- und Nachtstunden doch dank der Raumwellenausbreitung doch eine sehr starke Reichweite hatte. Ja, in den letzten Jahren war das natürlich so, sind natürlich sehr kostenspielige Verbreitungswege gewesen, die natürlich so für die normale Verbreitung auch kaum noch eine Rolle gespielt haben. Und so ist man natürlich hingegangen und hat sich dann von dieser Infrastruktur auch getrennt.
Ich habe immer gesagt, wenn man mehr Kilowatt auf dem Sender als Hörer hat, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Und so war es halt annähernd in den letzten Jahren.
Ja, aber da war auch, wie gesagt, so eine aktuelle Bedrohungslage noch nicht. Und wenn man jetzt bedenkt, dass selbst so eine Grundversorgungslangwelle, Donebach 153 Kilohertz mit dem Deutschlandfunk, das ging ja nicht nur in ganz Deutschland, diese Frequenz, die ging ja wirklich auch noch weit darüber hinaus. Man hat dort nicht nur das Ganze abgeschaltet, es steht auch nicht mehr Standby zur Verfügung, sondern die Masten sind gesprengt worden. Das heißt, diese Anlage ist futsch. Mhm. Und da kann man sich heute fragen, war das wirklich so gut, das zu tun? Also ich wüsste heute nicht mehr irgendwo, wo in Deutschland jetzt noch sehr schnell ein Langwellensender aktiv werden könnte. Ich weiß nicht,
ob die Anlage in Mainflingen, wo ja auch der Zeitzeichensender DCF77 steht, der hatte ja Ersatzmasten für die Langwelle 153 Kilohertz, verkürzt natürlich, damit auch deutlich schlechtere Reichweite, weniger Senderleistung auch. Ob der noch aktiv werden könnte, weiß ich nicht. Der Mittelwellensender in Mainflingen, ganz früher Deutschlandfunk, dann Evangeliumsrundfunk, gibt es ja auch nicht mehr.
Ja, genau so, Königs Wusterhausen. Also da steht zumindest ja der Mast noch, steht ja mittlerweile auch unter Denkmalschutz. Ob man da natürlich so ohne weiteres nochmal so einen Langwellensender einbinden kann, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das Problem ist halt, man hat sich da doch, sag ich jetzt mal, sehr naiv auf das verlassen, was wir wirklich die letzten 3-4 Jahrzehnte hatten, wo ich auch wirklich dankbar war. Wir hatten in einer sehr friedlichen Zeit erlebt. Der Kalte Krieg war vorbei. Man konnte wirklich meinen, man hat das Ganze nicht mehr gebraucht. Und jetzt, wie gesagt, haben wir wieder eine ganz neue Bedrohungslage in der Welt. Und wo sich viele tatsächlich jetzt auch schon fragen, war das wirklich so gut, sich von dieser Infrastruktur zu trennen? Wobei ein paar Anlagen stehen ja noch. Und die Kurzwelle, so hart das Ganze auch klingt, erlebt ja im Moment tatsächlich wieder ein kleines Revival.
Ja, Auslandsdienste wie der österreichische Rundfunk oder auch die BBC haben ihre Sendezeiten ausgedehnt, senden für Europa wieder, was ja jahrelang undenkbar war. Das ist natürlich einerseits gut gemeint, das ist natürlich eine gute Sache, dass man versucht, so Hörer zu erreichen, die via Internet, via Satellit nicht mehr erreichbar sind, weil eben die entsprechenden Streams blockiert werden im Zielgebiet auf der Gegenseite sozusagen. Das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, wer von potenziellen Hörern bekommt denn mit, dass es die Sendung gibt? Wer, der vielleicht jünger ist als wir, hat überhaupt noch ein entsprechendes Empfangsgerät? Und selbst wenn, machen nicht Powerline, Plasma, Schaltnetzteile und so weiter den Empfang sowieso zunichte. Also wie effektiv diese Sendungen tatsächlich sind, das ist natürlich auch die andere Frage.
Richtig, ja klar. Umgekehrt sieht man aber auch, was es dann heißt, wenn man sich wirklich komplett auf das Internet verlässt. Und das haben ja viele diese Auslandsdienste, auch die Deutsche Welle, zuletzt getan. Man hat ja sogar teilweise die lineare Verbreitung über Satellit eingestellt, zumindest mal punktuell, weil man gesagt hat, es gibt ja das Internet. Ja, und jetzt sieht man allerdings, man braucht nur irgendeinen Despoten, und dann ist da nichts mehr mit Internet. Dann kann dann auch mal so ein Staat dann einfach bestimmen, wir schalten die und die Sender ab. Und das war halt zu früheren Zeiten undenkbar gewesen. Gut, da ist es dann teilweise gejammt worden, man hatte Störsender. Das ist richtig, aber prinzipiell war aus der Luft noch was empfangbar. Ne?
Das ist richtig. Ja. Zumindest wenn man in störungsarme Umgebungen gefahren ist oder so, was ja jetzt theoretisch auch wieder denkbar wäre.
Ja, deswegen mein Plädoyer wäre tatsächlich, man sollte mal überlegen, jetzt aus, sag ich jetzt mal, wenn man da aus dieser ganzen Situation jetzt etwas lernt, dass es vielleicht doch ganz gut ist, dass man wenigstens eine, zwei Anlagen als absoluten Backup hat. Das ist ja genauso, es gibt ja umgekehrt auch kaum noch eine Bunkerinfrastruktur in Deutschland. Ja, ja. Das heißt, wenn es jetzt tatsächlich einen Angriff gäbe, da ist ja ganz viel gar nicht mehr vorhanden. Und wie gesagt, so ähnlich sieht es dann auch bei der Rundfunkinfrastruktur aus, wenn dort tatsächlich, man stellt sich nur mal vor, es käme auch zu einem riesengroßen Cyberangriff. Mhm. Klar, viele würden jetzt sagen, wir haben ja dann auch noch UKW, wir haben noch DAB Plus und so weiter und so fort. Das ist doch auch noch klassischer Rundfunk. Nein, ist mittlerweile auch nicht mehr ganz so der Fall, weil man sich da auch sehr stark vom Internet abhängig gemacht hat. Das heißt, die Zuführung erfolgt bei den meisten Rundfunkprogrammen heute IP-basiert. Und das heißt also, wenn dann tatsächlich mal es einen großartigen Internetausfall gibt, stehen oft keine Redundanzen mehr bereit. Also man hat dann so schnell zumindest keine Möglichkeit, da wieder eine Rundfunkinfrastruktur herzustellen. Das heißt, was nützen dir dann Sender, die dann noch aktiv sind, aber nichts mehr aussenden können?
Das ist richtig. Das ist richtig. Umgekehrt muss man sagen, ist es ja so, dass die russischen Programme, die in Deutschland terrestrisch erweitert wurden, momentan auch nicht auf Sendung sind.
Ja, richtig, genau. Das muss man natürlich dann genauso sehen. Also, wie gesagt, es ist halt jetzt eine etwas schwierige Situation, natürlich auch für in Deutschland lebende Russen im Moment. Und es ist natürlich klar, nicht jeder ist Anhänger von Putin, die wenigsten sind das. Und trotzdem werden sich auch der eine oder andere wird sich natürlich jetzt auch darüber ärgern, dass es dann halt Programme aus der Heimat hier nicht mehr zu sehen, zu hören gibt. Umgekehrt ist es aber auch in Russland selbst ja auch so, dass regierungskritische Medien halt auch verboten worden sind, abgeschaltet worden sind. Also man sieht dann erstmal, was da wirklich jetzt auch propagandamäßig passiert. Und es ist eigentlich auch schon sehr traurig, dass gerade im Zeitalter des Internets, wo jeder gedacht hat, wir haben hier einen freien Informationszugang, wie schnell der gekappt werden kann. Also das ist es ist schon sehr bedenklich. Also Stand jetzt ist es ja tatsächlich wohl angeblich so, dass die Hälfte der Russen noch nicht mal weiß, wie wirklich die Lage in der Ukraine ist. Ne?
Das scheint ja, so zu sein, ja.
Ja. Also von daher, also sehr schwierige Situation im Moment. Aber trotz allem kann man dann halt plädoyieren, dass es zumindest mal eine Infrastruktur geben sollte für den absoluten Ernstfall. Die Schweizer haben das übrigens. In der Schweiz ist es wohl tatsächlich so, dass es Sendeanlagen gibt, auch Antennen, Man muss sich das wirklich so vorstellen, die sind teilweise in einem Bunker versteckt und könnten tatsächlich, sobald es einen Ausfall oder einen Angriff auf, sage ich jetzt mal, Großsendeanlagen wie den Sentis gibt, dass dann tatsächlich eine Antenne mitsamt einer Anlage aus einem Bunker innerhalb von kürzester Zeit wieder hochgefahren wird und dann zumindest für das Radioprogramm DRS1 für eine Versorgung sorgen würde.
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Warum?
Weil es DRS1 nicht mehr gibt.
Ach so, es ist jetzt natürlich, es ist ja jetzt SRF1.
Genau.
SRF1, genau, das meine ich natürlich. Na klar, aber in jedem Fall, da ist es tatsächlich so, dass die Schweiz da schon vorgesorgt hat, dass man innerhalb von kürzester Zeit dann wieder auf Sendung wäre. Und auch ganz interessant, die Schweiz will sich ja jetzt vom UKW-Netz trennen, behält aber trotzdem eine Grundinfrastruktur, die dann auch wieder bereit wäre, falls tatsächlich ein Ernstfall eintritt, dass man dann innerhalb kürzester Zeit wieder ein UKW-Grundnetz hätte. Selbst wenn das jetzt komplett 2024, was ja geplant ist, abgeschaltet würde.
Die Frage ist natürlich auch da, welche Empfänger können das dann in 10 Jahren noch? Weil wenn ich mir heute Autoradios ansehe, die meisten haben keine langen, mittel- und Kurzwelle mehr an Bord. Und ich könnte mir vorstellen, gerade in solchen Ländern, die dann auch, wie auch Norwegen, weitgehend UKW eingestellt haben, ich könnte mir vorstellen, längerfristig, dass die Radios dann auch keinen UKW-Bereich mehr haben. Das ist eigentlich gefährlich, muss ich sagen, dass es Radios gibt, die das gar nicht mehr empfangen können.
Ja, deswegen sollte da tatsächlich auch es gibt ja da auch vom Bundesamt für Katastrophenschutz so eine Liste, was jeder im Haus haben könnte, so um, ich sag jetzt mal, 14 Tage zu überleben. Und da gehört, bis jetzt steht da nur ganz allgemein ein Rundfunkempfänger. Batterienbetriebener Rundfunkempfänger. Mhm. Ja, richtig. Aber man könnte da vielleicht noch eine Ergänzung machen, dass diese Rundfunkempfänger tatsächlich ein paar Sachen erfüllen könnte. Und dazu gehört beispielsweise ein Mittel- oder Langwellensendebereich für Ernstfall. Denn wie gesagt, alles andere ist anfällig für Angriffe und diese Infrastruktur, wie gesagt, notfalls ein Sender für ganz Deutschland, ist natürlich dann schon eine Sache, die schon relativ sinnvoll ist. Ne? Mhm.
Zumal ja auch das UKW-Sendernetz wesentlich kleinzelliger sein muss, jetzt nicht ganz so kleinzellig wie DAB+, aber mit einem Sender kommt man da auch, na gut, im Saarland vielleicht schon, aber ansonsten kommt man da ja auch nicht hin, um ein ganzes Bundesland zu versorgen.
Ja, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt diesen Krieg sehen. Wir hatten ja schon im letzten Jahr diese Diskussion nach der Flutkatastrophe auch, wie die Bevölkerung besser gewarnt werden kann, Cell-Broadcasting und so weiter. Das ist ja jetzt auch ganz aktuell in aller Munde, welche Möglichkeiten es da gibt, dort teilweise auch per Rundfunk das Ganze dann auch zu realisieren, also auch vollkommen unabhängig von der Mobilfunkinfrastruktur. Ne? Und also ich denke mal, das sind jetzt Ereignisse, wo man tatsächlich jetzt sieht, da muss was getan werden. Da hat man vielleicht auch zu viel in Naivität abgeschaltet in letzter Zeit. Und das ist natürlich jetzt eine spannende Frage, wie jetzt nach den künftigen Auseinandersetzungen, was wir jetzt noch alles erleben, wie dann mit diesem Thema umgegangen wird. Ob man dann nicht doch sagt, man baut zumindest einen Sender wieder auf, wo dann auch entsprechend, der auch entsprechend dann gewartet wird, der dann also wirklich nur in Standby, in Bereitschaft steht, falls tatsächlich irgendwas mal passiert. Ne?
Und so, man sollte natürlich dann auch dafür sorgen, dass es entsprechende Empfangsgeräte gibt. Weil wie gesagt, in vielen Fällen haben die Leute das heute gar nicht mehr. In den 70er Jahren, 80er Jahren auch noch, war natürlich die Mittelwelle noch sehr beliebt. Teilweise auch die Kurzwelle. Da hat man Radio Luxemburg gehört, ganz klassisch. Weil UKW aus Luxemburg ging ja im Prinzip nur im Saarland, in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz, in einem Teil von Nordrhein-Westfalen. Wer weiter weg gewohnt hat, für Luxemburg haben ja viele gehört, weil das war ja im Prinzip, als die ARD noch richtige Schnarchnasenprogramme gemacht haben, war das ja schon ein sehr gutes Unterhaltungsprogramm seinerzeit. Da war das noch populär, aber wer hat denn momentan noch wirklich entsprechende Empfangsgeräte? Das ist auch was, wo man definitiv drauf achten sollte.
Richtig, genau. Und wie gesagt, das ist dann eine Sache, die tatsächlich dann ein Bundesamt für Katastrophenschutz dann, wie gesagt, veranlassen sollte. Natürlich mit entsprechender Aufklärung. ich meine, so ein Empfänger, der kostet ja nicht viel. Also wie gesagt, wenn der batterienbetrieben ist oder sogar teilweise, es gibt ja auch diese Kurbelradios und solche Dinge, das kriegst du ja normalerweise schon zwischen 10 und 15 Euro nachgeworfen. Und es gibt ja auch Kombigeräte, wobei ich kenne sehr wenige, die tatsächlich nur die DAB Plus, UKW und Mittelwelle oder Langwelle eingebaut haben. Das sind wirklich, die kannst du an einer Hand abzählen.
Oft sind es nur Autoradios. Da gibt es das teilweise wirklich schon. Unser Kollege Henning zum Beispiel hat ein Auto, da ist tatsächlich auch neben UKW und DAB Plus noch AM verfügbar.
Ja, ist aber auch schon eher selten geworden. Also wie gesagt, also ich habe jetzt ein neues Auto, da ist tatsächlich nur noch ganz klassisch UKW und DAB Plus halt mit drin. Also gar keine AM-Bänder mehr.
Genau, so aber, bei mir auch.
Ja, aber wie gesagt, das ist dann tatsächlich eher eine Sache, die man wirklich vom Alltagsgeschäft vollkommen unabhängig sehen sollte. Genauso wie man dann, keine Ahnung, einen Gaskocher oder irgendwas hat zu Hause, dass man sich dann auch tatsächlich noch so ein kleines Radio anschafft, das wahrscheinlich dann nie genutzt
falls,
wird.
Und, ja, falls der Kollege aus dem Osten uns noch Gas liefert.
Ja. Genau. Es kann natürlich auch solarbetrieben dann künftig sein. Nee, aber wie gesagt, wir werden es sehen, aber in jedem Fall, kritische Infrastruktur ist wichtig. Wie gesagt, man hat in meinen Augen da zu
erhaltenswert, vor allem.
Erhaltenswert. Man hat da doch teilweise sehr naiv reagiert, finde ich, in letzter Zeit, hat sich doch darauf verlassen, das wird schon alles gut gehen. Wir leben in der friedlichen Zeit, sowas kann nicht mehr passieren wie der Kalte Krieg. Und man sieht jetzt innerhalb von 2-3 Wochen ändert sich die gesamte Weltlage und die gesamte Bedrohungslage. Und deswegen, es ist ein Thema für die Zukunft in jedem Fall wieder, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, also in Zukunft nicht nur auf die modernsten Empfangswege, Webradio, DAB Plus und ähnliches achten, sondern tatsächlich auch darauf, dass ein Empfangsgerät möglichst auch Lang-, Mittel- und Kurzwelle empfängt, auch wenn das tatsächlich für die letzten Jahre, Jahrzehnte, muss man fast schon sagen, merkwürdig geklungen hat, nicht nur vom Sound her, sondern auch, dass man das tatsächlich noch braucht. Das ist tatsächlich nach wie vor sinnvoll. Es gibt Situationen, in denen kann der Empfang weiterhelfen, wer sich vielleicht auch über die russische Seite der Dinge informieren möchte. Wie gesagt, über Satellit und Internet ist es momentan Satellit, glaube ich, fast gar nicht, außer auf russischen Satelliten. Da hat kaum jemand entsprechende Antennen für. Und Internet, leisten tatsächlich die Russen dieser EU-Auflage Folge und blockieren halt eben tatsächlich ihre Streams auch hier. Da bräuchte man dann auch wieder VPN-Lösungen und ähnliches. Und das ist natürlich schon wieder Aufwand. Ein Kurzwellenradio schalte ich ein, stelle die Frequenz an, das war's. Ja, also insofern natürlich auch ein sehr, sehr einfacher Empfangsweg. Und wie gesagt, im Zweifelsfall, wenn es eben der häusliche Störnebel nicht erlaubt, dann fahre ich eben in den Wald und höre halt rein störungsfreier Umgebung per Batterie, was ja sicherlich auch abenteuerlustig vielleicht auch ist. Ja, sollte man auf jeden Fall mit einplanen und ja, die Entscheidungsträger sollten dafür sorgen, dass es eben wirklich auch Sendeanlagen gibt, über die man das dann auch machen kann. Denn das ist das Problem. Teilweise auch für die Radiostationen, die momentan sowas bereitstellen wollen. Es gibt eben viele Sendeanlagen gar nicht mehr. Und da muss man erstmal gucken, wo, über welche Standorte ist denn momentan überhaupt noch Kurzwellenbetrieb möglich. Michael, ich danke dir fürs dabei gewesen sein und ich denke mal, wir hören uns demnächst hier im Podcast wieder.
Das auf jeden Fall. Alles klar, bis dann.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.